Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesands. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Der Schießbefehl gegen Republiksflüchtige und zahlreiche weitere Repressalien haben die Bevölkerung der DDR über Jahrzehnte eingeschüchtert. Was Ende der 80er anders war und auf welcher Seite die bewaffneten Kräfte im Land damals standen, darum geht es im Buch Staatsmacht am Ende, das wir Ihnen heute vorstellen. Ein Buch zur Nachwendezeit behandelt die Nachfahren des im Osten enteigneten Landadels, die mit Geld und Ambitionen in die Heimatorte ihrer Familien zurückgekehrt sind. Der Tag des Mauerfalls ist auch der Gedenktag zur Reichspogromnacht. Wir stellen Ihnen zu diesem Anlass erstens ein Buch über Antisemitismus vor, das aktueller nicht sein könnte. Es geht da um Antisemitismus innerhalb der britischen Labour-Partei. Seit gut einer Woche ruht in diesem Zusammenhang die Parteimitgliedschaft des ehemaligen Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Danach geht es zweitens um das Pogrom an der jüdischen Bevölkerung im polnischen Jedwabne während der NS-Besatzungszeit. Die Autorin Anna Bikont schlägt den Bogen zum Antisemitismus in der Gegenwart. Und zum Schluss haben wir eine Streitschrift für unser Gesundheitssystem in der Sendung. Titel: Der verlorene Patient.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
9. November 1989. Ausreisen ab sofort möglich für alle DDR-Bürger. Der Abend, an dem die innerdeutsche Grenze auf einmal keine mehr war. Das Honecker-Regime hatte damit praktisch kapituliert. Schon die Botschaftsbesetzungen in den Monaten zuvor hatten den Kontrollverlust der DDR-Regierung offenbart. Abschreckung und Zwang hatten ihre Wirkung verloren. Dass die Erosion des SED-Staates auch schon jene Institutionen erfasst hatte, die ihn im Ernstfall mit Waffengewalt hätten verteidigen sollen, war damals noch nicht so ersichtbar. Allenfalls für die Geheimdienste. Wie es in der späten DDR um die sogenannten bewaffneten Organe stand, das untersucht der Historiker und Journalist Daniel Niemetz in seinem Buch Staatsmacht am Ende. Markus Heumann stellt es vor und beginnt mit den Geschehnissen Anfang Oktober 1989, als ein anderer Ausgang der friedlichen Revolution noch zu befürchten stand.
Und das alles nur, weil wir friedlich demonstrieren. Wir wollen nichts Schlechtes. Wir wollen frei hier was.
7. Oktober 1989, Ost-Berlin. Parallel zu den Jubelfeiern zum 40. Jahrestag der DDR versammelten sich Regimegegner in der Hauptstadt auf dem Alexanderplatz. Einsatzkräfte drängten die Protestierenden im Laufe des Abends in Richtung Prenzlauer Berg ab und schlugen dort wahllos zu.
Tatsache ist, dass die Volkspolizei äußerst zurückhaltend und erst nachdem sie angegriffen wurde, gegen Unruhestifter und Anwendung polizeilicher Hilfsmittel vorging und nicht, wie westliche Medien behaupten, blindlings und rücksichtslos auf unbeteiligte Bürger einschlug.
Verlautbarte der DDR-Rundfunk am Tag danach. Tatsächlich aber waren mehr als 1000 Menschen, darunter ungezählte unbeteiligte Passanten, in der Nacht zuvor verhaftet, auf Lastwagen geworfen und in verschiedenen Internierungspunkten festgesetzt worden. Die Ereignisse des 7. Oktober 1989 in Ostberlin sind Dreh- und Angelpunkt in diesem Buch des Militärhistorikers Daniel Niemetz. Es beschäftigt sich mit der Rolle der bewaffneten Organe der DDR im Umfeld der friedlichen Revolution und des Mauerfalls.
Das bewaffnete Menschenpotenzial, über das die Machthaber in Ost-Berlin im Herbst 1989 geboten, umfasste über 600.000 Männer und Frauen. Rein rechnerisch kamen demnach, selbst bei Massendemonstrationen oppositioneller Kräfte, immer mehrere Waffenträger des Militär- und Sicherheitsapparates auf einen unbewaffneten Demonstranten.
Niemetz' Interesse gilt gleichermaßen der Volkspolizei, der Volksarmee und den nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 formierten sogenannten Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Die Stasi spielt in diesem Buch eher die Rolle des Chronisten, der pflichtgemäß und kommentarlos die wachsende Unruhe in den bewaffneten Organen nach oben meldet. Ohnehin befanden sich alle diese Kräfte, das dokumentiert Niemetz akribisch, Anfang 1989 in einer Krise. So hatten der wirtschaftliche Niedergang und die Zunahme von Versorgungsengpässen Teile von Volkspolizei und NVA in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mehr und mehr zur schnellen Eingreiftruppe für die Volkswirtschaft werden lassen, etwa zur Erntehilfe oder wenn in eisigen Wintern die Kohleförderung stockte. Zum Frust über zweckentfremdete Einsätze gesellten sich in der Armee ab Frühjahr 1989 auch noch für DDR-Verhältnisse untypische Zukunftsängste, ausgelöst durch eine von Erich Honecker verkündete Abrüstungsinitiative. Das MFS meldete im Juni 1989:
Zunehmende Tendenzen der Verunsicherung, Angst vor Planstellenverlust und Zukunftsangst, besonders von Offizieren in vorgesetzten Stäben.
Auch in den Kampfgruppen, immerhin zu 70% aus SED-Genossen bestehend, rumorte es kräftig, als diese ideologisch plötzlich auf die Niederschlagung von Bürgerprotesten umorientiert wurden.
Im Juni 1988 lieferte die Hauptabteilung Kampfgruppen des Ministeriums des Innern konkrete Hinweise zur Ausbildung beim Sperren und Räumen von Straßen und Plätzen an die Abteilungen Kampfgruppen der Bezirksdirektionen der Volkspolizei aus. Damit sollten die Kampfgruppenangehörigen, die bis dahin in Wäldern und auf Wiesen den Abwehrkampf gegen eindringende militärische Gegner geübt hatten, auch auf Einsätze bei Demonstrationen und inneren Unruhen vorbereitet werden.
Prompt hagelte es Entpflichtungsgesuche aus den Kampfgruppen. Das MFS rapportierte aus Dresden eine typische Begründung.
Da stehen mir meine Frau, Kinder, Bekannte und Freunde gegenüber, die ja insgeheim auch in meinem Namen demonstrieren. Und die soll ich nun mit dem Gummiknüppel vertreiben? Da gerät mein Gewissen in Konflikt.
Wenn auch unterschiedlich ausgeprägt, lässt sich doch bei allen bewaffneten Organen ab Frühherbst 1989, als die Situation eskalierte, ein ähnliches Reaktionsmuster erkennen. Während man sich etwa bei der Stürmung des Dresdner Hauptbahnhofs am 4. Oktober durch Ausreisewillige, die auf die durchfahrenden Züge mit Prager Botschaftsflüchtlingen aufspringen wollten, im Recht gegen Raudis und Randalierer sah und entsprechend gewaltsam reagierte, spaltete sich die Stimmung in den Einheiten, sobald sie mit gewaltfreiem Protest konfrontiert wurden. Und der war die Regel. Die internen Dokumente belegen hier Widerstände, die von Befehlsverweigerung über Nichterscheinen zum Einsatz bis zum Entpflichtungsersuchen reichten. So strahlte auch das brutale Geschehen in Berlin zwei Tage darauf nach Leipzig aus, wo bei der Montagsdemo am 9.10. die friedliche Revolution auf Messers Schneide stand.
Die schiere Masse der mit 70.000 Menschen bislang größten Montagsdemonstration sowie die absolute Friedfertigkeit der Demonstranten waren jedoch wesentliche Gründe dafür, dass die Entscheidungsträger vor Ort den bereitstehenden Einsatzkräften den Rückzugsbefehl erteilten, bevor es zur Konfrontation kam. Die Entscheidung wurde auch von der Mehrzahl der eingesetzten Polizei- und Kampfgruppenangehörigen mit großer Erleichterung aufgenommen.
Nichtsdestoweniger bestätigt diese durch einen reichhaltigen Anhang mit Originalakten ergänzte Dokumentation all jene, die auch noch einen Monat später trotz der Euphorie des Mauerfalls vor einer hochexplosiven Lage warnten. Noch bis zum 11. November existierte eine erhöhte Gefechtsbereitschaft für verschiedene Truppenteile. Sie hätten den Freudentänzen aberhunderter Menschen auf der Mauer womöglich ein blutiges Ende bereitet, wäre es zu Provokationen gekommen. Dass einem derartigen Befehl indes überhaupt noch Folge geleistet worden wäre, scheint nach Lektüre dieses Buches zweifelhafter denn je.
Markus Heumann besprach Staatsmacht am Ende. Der Militär- und Sicherheitsapparat der DDR in Krise und Umbruch 1985 bis 1990 von Daniel Niemetz. Im Christoph-Links-Verlag erschienen 264 Seiten, 35 Euro. 30 Jahre deutsche Einheit haben wir gerade gefeiert. Wieder einmal ist viel über die unterschiedlichen Prägungen und Perspektiven gesprochen worden, über Verluste und Missverständnisse. Aber auch über die gemeinsamen Erfahrungen seit 1990 und das Zusammenwachsen. Wie sehr die unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen konnten, zeigt eine Untersuchung, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Deren Gegenstand bringt allerdings schon große Differenzen mit sich. Die Historikerin Ines Lange-Lüdecke hat für ihr Buch »Alter Adel, neues Land« Orte im postsozialistischen Brandenburg ausgewählt, in die Nachfahren des enteigneten Landadels zurückgekehrt sind. Hier traf also nicht nur Wessi auf Ossi, sondern auch noch wohlhabender bis reicher Landgutkäufer auf in der Regel eher bescheiden lebende Dorfbevölkerung. Matthias von Lieben hat das Buch für uns gelesen.
Siebeneichen, Bandenow und Kuritz. Gemeinsam haben diese Orte in Brandenburg, dass sie ehemalige Gutsdörfer sind. Und dass die nach Ende des Zweiten Weltkriegs enteigneten Adelsfamilien in diese Orte zurückkehrten, wo sie auf eine sozialistisch geprägte Dorfbevölkerung trafen. Das ist der reizvolle historische Rahmen, der als Grundlage für die Untersuchung der Historikerin Ines Lange-Lüdecke dient.
Und das ist, glaube ich, so das für mich das Spannende an diesem Thema, dass da so ein ganzer Mix von Erwartungen und Erfahrungen und Deutungen, der schwingt so zusammen in dieser Begegnung.
Lange-Lüdecke hat diesen Prozess bereits in den Jahren 2010 und 2011 im Rahmen ihrer vor 2 Jahren abgeschlossenen Dissertation akribisch untersucht. 21 adlige und nichtadlige Menschen stundenlang interviewt, Archivmaterialien durchwälzt und ihre Ergebnisse nun als Buch veröffentlicht.
Und ich habe versucht, das so freizulegen, also wie so einzelne Zeitschichten sichtbarer zu machen, also wie so eine Archäologie vielleicht. Also das alles ja nochmal feiner anzuschauen, was man von außen eben nicht sieht. Das fand ich für mich das Spannende, durch diese Interviews rauszuarbeiten, was liegt eigentlich hinter diesem Raum. Und für die Leute aus dem Dorf liegen da ganz viele Sachen übereinander. Und ja, das habe ich, glaube ich, an vielen Fällen immer wieder gemerkt in diesen Dörfern, dass es da diese Konfliktzonen gibt. All diese Räume, das sind eigentlich Felder der Aushandlung.
Diese Konfliktzonen in den 3 kleinen Dörfern, die wie die Namen aller Interviewten anonymisiert sind, nimmt sie im Hauptteil ihrer insgesamt sehr lesenswerten Analyse genauer unter die Lupe. Meist sind es Aushandlungsprozesse über eine Neuordnung des dörflichen Raumes. Der Schauplatz, die ehemaligen Patronatskirchen, die adligen Familienfriedhöfe, Felder, Wälder sowie die Gutshäuser mit ihren Parks. Die Konfliktparteien, hier die sozialistisch geprägte Dorfbevölkerung mit alten Bindungen im neuen System, dort die adligen Rückkehrer aus dem Westen, die Land- und Gutsanlage zurückkauften, sanierten und damit das Dorfleben erneut veränderten.
Das Land des Gutes ist außerdem ein Raum der Distanz zwischen Adel und Dorf, aber auch der Verunsicherung auf beiden Seiten. Mit der Rückkehr des Adels sind in Siebeneichen bestimmte Zonen entstanden, die sich durch wirtschaftlichen Erfolg auszeichnen und mit sozialen Praktiken verknüpft sind, die einen Bezug zur traditionellen Gutsherrschaft aufweisen. Es ließe sich argumentieren, dass hier auf lokaler Ebene das asymmetrische Kräfteverhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik auch nach der Wiedervereinigung weiterwirkt.
Exemplarisch steht dafür der Konflikt um die Parkanlage in Bandenow, die im ehemaligen Gutsdorf das Schloss umgab und es vom Dorf abgrenzte. In der DDR wurde der Park zu Volkseigentum umgewandelt und war öffentlich zugänglich. Doch der Adelsrückkehrer kaufte den Park 2007 vom Landkreis zurück und schloss ihn für die Öffentlichkeit. Ein Affront.
Zum einen hat dieser Verweis auf das Volkseigentum sicherlich mit aktuellen praktischen Bedürfnissen und dem Wunsch nach einem offenen Park für alle zu tun. Er lässt sich aber auch als retrospektive Identifizierungsgeste mit der DDR, als Ostalgie deuten. Und damit als ein Argument, das vor dem Hintergrund von individuellen und massenhaften wirtschaftlichen Transitionsschwierigkeiten nach der Wiedervereinigung an Bedeutung gewinnen konnte.
Ost- und Westdeutsche, Dorfbewohner und Adlige, zumal Wohlhabende, prallten in den ehemaligen Gutsdörfern unmittelbar aufeinander. Lange-Lüdecke gelingt es, über dieses Setting wie unter einem Brennglas Probleme und Dynamiken offenzulegen, die repräsentativ für die Nachwendezeit stehen. So lassen sich manche Ängste der Dorfbevölkerung vor den Adligen mit den oft enttäuschenden Treuhanderfahrungen und Vorbehalten gegen westdeutsche Eliten begründen. So lässt sich die Angst vor räumlichen Veränderungen mit der Phase der Bindungslosigkeit nach dem Ende der DDR begründen. Doch sie zeigt auch, dass nicht alles schwarz-weiß ist.
Für beide Gruppen ist das Schloss ein zentraler Ort, durch den die Geschichte des Dorfes in eine Kontinuitätslinie mit einer Vergangenheit jenseits der sowjetischen Besatzungszeit und der DDR gestellt wird. Dieser gemeinsame Bezug auf eine Epoche vor 1945 stellt ein verbindendes Moment zwischen adligen Rückkehrern und Dorfbewohnern dar und ist zudem anschlussfähig an größere gesellschaftliche Debatten.
Das Verbindende suchen, Kooperationen eingehen, auch das war möglich, wie die fein ausgewählten Interviewpartner berichten. Entscheidend war, mit welcher Haltung die Menschen einander begegneten. Besonders spannend ist in diesem Kontext ein eigenes Kapitel zum Schweigen. In den drei Dörfern scheint das Schweigen meistens Ausdruck asymmetrischer Machtverhältnisse zu sein oder von erlernter Tabuisierung, zum Beispiel durch von der SED auferlegte Sprechverbote über die Adelsfriedhöfe.
Es scheint so, als würde die Staatssicherheit heute wie ein elementarer und zugleich nebensächlicher Bestandteil zu den Erzählungen über die DDR und über die Nachwendezeit dazugehören.
Dass Lange Lüdecke die Interviews vor rund 10 Jahren geführt hat, ist ein kleines Manko, zumal sie den Zeitraum ihrer Befragungen stets als Gegenwart bezeichnet. Herausgekommen ist am Ende trotzdem ein differenziertes Bild eines ambivalenten Einigungsprozesses, das bisherige Grautöne beleuchtet.
Hinter diesen Fassaden, da sind noch Geschichten verborgen und die sind von außen oft gar nicht sichtbar. Und wenn man sich darauf einlässt und wirklich neugierig ist, dann eröffnet sich da so eine ganz große Welt oder so eine tiefere Ebene. Da ist dann nicht mehr nur der Umbruch von 1989-90, sondern dieses Ereignis ist eigentlich viel tiefer eingebettet. Man macht immer noch eine neue Tür auf und dann ist man plötzlich schon bei 45 und der Enteignung und die Menschen können das erzählen, weil die haben das alles miterlebt.
Und diese Erzählungen sollte man sich nicht entgehen lassen.
Meint Matthias von Leben nach der Lektüre von Alter Adel, Neues Land, die Erben der Gutsbesitzer und ihre umstrittene Rückkehr ins postsozialistische Brandenburg von Ines Lange-Lüdecke. Erschienen im Wallstein Verlag, Umfang 379 Seiten, Preis 39,90 Euro. Die britische Labour-Partei hat unter der Führung Jeremy Corbyns Antisemitismus in den eigenen Reihen zugelassen. Das ist das Ergebnis der Untersuchung durch die britische Gleichberechtigungs- und Menschenrechtskommission. In mehreren Fällen habe die Führungsriege Beschwerden jüdischer Mitglieder ignoriert oder heruntergespielt. Dabei ging es etwa um Beleidigungen und die Verbreitung von antisemitischen Verschwörungstheorien im Internet. Labour-Chef Keir Starmer nannte den Bericht der Kommission eine Schande. Und die Parteiführung hat bekanntermaßen ihren ehemaligen Chef suspendiert, soll heißen, die Parteimitgliedschaft Jeremy Corbyns ruht. Nun muss die Partei bis zum 10. Dezember einen Plan ausarbeiten, wie sie gegen die Vorwürfe vorgehen will. Andernfalls droht ihr eine strafrechtliche Verfolgung, denn sie hat laut dem Bericht gegen das Gleichstellungsgesetz verstoßen. Vor diesem Hintergrund liest sich das folgende Buch gleich noch interessanter. Antisemitismus, wo er herkommt, was er ist und was nicht. Von der britischen Rabbinerin Julia Neuberger. Sebastian Engelbrecht stellt es vor.
75 Jahre nach der Shoah bedrohen antisemitische Angriffe wieder Juden in Deutschland. Verbale antisemitische Übergriffe von Politikern und Passanten, Hassattacken in sozialen Medien gehören zum Alltag. Es scheint, als sei ein Bann gebrochen und das nicht nur in Deutschland, in dem Land, dessen Volk den Holocaust verbrochen hat, sondern in ganz Europa. Julia Neuberger, Rabbinerin aus London und Mitglied im britischen Oberhaus, geht in ihrem Buch den Fragen nach, was Antisemitismus eigentlich ist, wo er herkommt und wie er sich anfühlt. Es trägt dazu bei, die Analyse über den Judenhass in Europa zu vertiefen. Der Blick auf die britischen Verhältnisse erlaubt aus deutscher Sicht erhellende Vergleiche, die das zerstörerische Wesen des Antisemitismus deutlicher erscheinen lassen.
Ich denke, dass die Debatte um den Brexit und die Idee, sich für die Briten um Britannien zu kümmern, ermöglicht haben, dass da eine bestimmte Art von Hass aufkommen konnte. Er ist aus dem Schatten getreten, muss man sagen. Denn ich denke, die Leute hatten immer diese Vorstellungen. Ich denke, man kann sagen, ein Teil dieses Hasses, dieser Intoleranz, wurzeln sehr tief in der menschlichen Gesellschaft. Die Brexit-Debatte hat es zugelassen, dass diese Ideen an die Oberfläche gekommen sind.
In Großbritannien wandelte sich das politische Klima durch die Brexit-Kampagne, ähnlich wie es in Deutschland durch die Flüchtlingskrise der Fall war. Das politische Spektrum verschob sich nach rechts. Mit den chauvinistischen oder rassistischen Positionen kam auch der Judenhass ans Licht. Antisemitismus hat einen sehr leichten Schlaf, schreibt die 70-jährige Britin Julia Neuberger, deren Vorfahren über Jahrhunderte in der Region um Frankfurt am Main und in Heilbronn lebten. Neuberger beschreibt den britischen Judenhass der Rechten wie auch der Linken. Er sei in allen Gruppen der Gesellschaft verbreitet. Besonders aufschlussreich aber ist ihre Zusammenfassung der antisemitischen Vorfälle in der Labour Party.
Ich war entsetzt, dass in der Labour-Partei, der Partei, die behauptet, tolerant und an ethnischer Vielfalt interessiert zu sein, die behauptet, die Interessen von Einwanderern im Vereinten Königreich zu vertreten und die Rechte von Minderheiten zu vertreten, dass in dieser Partei Antisemitismus Wurzeln schlagen konnte.
Ermutigt von den Positionen des ehemaligen Labour-Chefs Jeremy Corbyn wurden antisemitische Äußerungen in der Partei salonfähig. Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone etwa sagte 2018 am Holocaust-Gedenktag im iranischen Fernsehen, der Völkermord an den Juden sei instrumentalisiert worden und es gebe eine gut abgestimmte Kampagne der Israel-Lobby, jeden, der Kritik an der israelischen Politik übt, als antisemitisch zu verleumden. Zugleich bezeichneten Oxforder Studenten in einem Labour-Club Juden nun auch spöttisch als Zios, eine Bezeichnung, die aus dem rechtsextremistischen Diskurs stammt. Ein Labour-Gemeinderat postete in sozialen Medien den Satz, Juden tränken Blut und vergewaltigten Kinder. Und die jüdische Labour-Parlamentarierin Ruth Smith zählte zigtausende Beleidigungen, viele davon antisemitisch, nachdem sie ihren eigenen Parteivorsitzenden Corbyn zum Rücktritt aufgefordert hatte. Corbyn selbst geriet wegen israelfeindlicher Äußerungen vor seiner Amtszeit als Labour-Chef immer wieder in Erklärungsnöte. Halbherzig oder spät distanzierte er sich von antisemitischen Äußerungen. Auch deshalb trat er aus Julia Neubergers Sicht nicht wieder als Parteivorsitzender an. Mittlerweile wurde Corbyn deswegen sogar aus der Partei ausgeschlossen.
Große
Anteile des Antisemitismus kommen im Gewand anti-israelischer Positionen daher. Es erscheint mir absolut legitim, den Staat Israel für einige seiner Handlungen zu kritisieren. Ich zum Beispiel sehe sehr kritisch, wie Asylsuchende in Israel behandelt werden, im Gegensatz etwa zu Deutschland.
Pro-palästinensische Gruppen sind in Großbritannien besonders stark, verbreiten ihre Meinungen aber leider häufig in Verbindung mit antisemitischen Stereotypen. Es gelingt Julia Neuberger in ihrem Buch sehr gut, die Trennlinie zwischen legitimer Kritik an der israelischen Politik und antisemitischer Hetze gegen den jüdischen Staat darzustellen. Neuberger vertritt gemeinsam mit anderen die Position, wer Israels Existenzrecht in Frage stellt, handelt antisemitisch, unter dem Deckmäntelchen politischer Kritik. Auch wer die Gründungsideologie des Landes, den Zionismus, als das Grundböse dämonisiert, betreibt die Sache des Antisemitismus. Ebenso hält Neuberger es für antisemitisch, wenn Israel als Ganzes, als rassistisches System bezeichnet wird, weil es ein jüdischer Staat ist. Damit kritisiert sie völlig zu Recht auch die pro-palästinensische BDS-Bewegung als antisemitisch, die Israel als Ganzes pauschal boykottiert. Auf der anderen Seite hält Neuberger zum Beispiel Kritik an der israelischen Regierung selbstverständlich für legitim. Zum Beispiel Kritik am israelischen Nationalstaatsgesetz. Das Gesetz von 2018 diskriminiere nicht jüdische Bürgerinnen und Bürger in Israel, meint die Autorin, die zur britischen Partei der Liberaldemokraten gehört. In mehreren Passagen geht es in Neuburgers Buch um die Definition von Antisemitismus. Es spricht Bände, dass die Labour-Partei eine 3 Jahre dauernde Diskussion benötigte, bis sie die inzwischen weithin anerkannte Definition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken, IHRA, annahm. In diesem Kontext stellt Neuburger die Frage, wer eigentlich definiert, was Antisemitismus ist, und zitiert die entwaffnende Einsicht des britischen Autors Jonathan Friedland.
In der Linken dürfen meist Schwarze definieren, was Antirassismus ist. Frauen definieren Sexismus, Muslime Islamophobie. Doch wenn Juden Antisemitismus anprangern, fühlen sich linke Nichtjuden seltsamerweise berufen, ihnen zu erklären, dass sie falsch liegen, übertreiben, lügen oder ablenken und auch gleich einen langen Vortrag darüber zu halten, was antijüdischer Rassismus eigentlich ist.
Es tut gut, Julia Neuburgers Buch zu lesen, weil sie ohne Schaum vor dem Mund formuliert. Sie lässt Argumente gelten, sie differenziert. An keiner Stelle hat der Leser den Eindruck, sie betreibe Propaganda für die eine oder andere Seite in der Debatte um den wachsenden Antisemitismus. Auch schreibt sie nicht aus persönlicher Betroffenheit.
Ich habe keine antisemitischen Bemerkungen mir gegenüber in signifikantem Ausmaß erlebt, aber mich hat die öffentliche Debatte unglaublich geärgert.
Neuburger meint eine öffentliche Debatte um den Judenhass in der Labour-Partei, in der der Antisemitismus auf einmal in erstaunlicher Vielfalt zutage trat. Am Ende erklärt die Rabbinerin ihren Leserinnen und Lesern, warum sie dieses Buch zum Thema Antisemitismus eigentlich geschrieben hat und wofür sie sich damit einsetzen will.
Deshalb muss uns das wichtig sein. Es muss uns wichtig sein, weil Antisemitismus zum Himmel stinkt, das Gemeinwesen von innen verrotten lässt, Schlimmeres nach sich zieht und die Theorie über ihre Schuld, wenn sie erst einmal in der Welt ist, rationales und evidenzbasiertes Denken unmöglich macht.
Wenn Irrationalität und Verschwörungstheorien im politischen Diskurs die Oberhand gewinnen, hat der Antisemitismus eine Chance, wieder zu einem Narrativ der Mehrheit in den europäischen Gesellschaften zu werden. Genau darum geht es Julia Neuburger, den rationalen Diskurs zu erhalten und damit grundlosem Hass den Boden zu entziehen.
Sebastian Engelbrecht besprach Julia Neuburger Antisemitismus, wo er herkommt, was er ist und was nicht. Im Bärenberg Verlag erschienen, übersetzt von Anne Emmert, 238 Seiten stark und für 16 Euro zu erstehen. Vergangenheitsbewältigung ist für Deutschland weiterhin eine zentrale Aufgabe. Auch wenn viele Tabus in Bezug auf die NS-Zeit gefallen sind und es der Enkelgeneration natürlich viel leichter fällt, sich zu ihren Täterfamilien zu bekennen, stößt die Aufarbeitung doch immer wieder an ihre Grenzen. Und Antisemitismus, der unterschwellig weiterschwelte, wird wieder zu einem offensichtlichen Faktor in unserer Gesellschaft. In der deutschen, wie in der britischen, wie eben gehört, in der französischen bekanntermaßen auch, und in der polnischen. Und in Polen spielt dabei eben auch die nicht aufgearbeitete Vergangenheit eine wichtige Rolle, wie das folgende Buch zeigt. Es geht darin um den Massenmord an Juden im polnischen Jedwabne während der NS-Zeit und die Aufarbeitung eben dieser Tat bis heute. Geschrieben hat das Buch die Journalistin Anna Bikont. Wir aus Jedwabne lautet der Titel und Peter Sawicki stellt es vor.
Am 10. Juli 2001 berichtete das polnische Fernsehen über ein Stück Zeitgeschichte. Im Fokus stand der Präsident. Alexander Kwaśniewski hatte an einem verregneten Sommertag bei einer Gedenkstunde im ostpolnischen Dorf Jedwabne Folgendes gesagt.
Als Mensch, Bürger und Präsident der Republik Polen sage ich heute Entschuldigung. Ich entschuldige mich in meinem Namen und dem derjenigen Polen, deren Gewissen dieses Verbrechen belastet.
Gemeint war ein verheerender Pogrom gegen Juden, begangen von polnischen Bürgern während der NS-Besatzungszeit. Das sogenannte Massaker von Jedwabne hatte am 10. Juli 1941 viele hundert Opfer gefordert. Die meisten verbrannten bei lebendigem Leib in einer Scheune, nur wenige konnten entkommen. Dass 60 Jahre später Polens Staatsoberhaupt dafür um Vergebung bat, war nicht selbstverständlich. Die Gedenkfeier ist nur ein Aspekt, den Anna Bikont in Wir aus Jedwabne aufgreift. In einer Art Langzeitreportage konfrontiert die Journalistin der liberalen Zeitung Gazeta Wyborcza die polnische Gesellschaft offen mit ihrem Anteil am massenhaften Mord an jüdischen Mitbürgern im Zweiten Weltkrieg sowie Antisemitismus im Land insgesamt. Beides Tabuthemen.
Jedwabne war weder das erste Ereignis dieser Art noch ein Einzelfall. Es gab damals in Polen eine Atmosphäre, die dem Ermorden von Juden günstig war. Und dabei ging es nicht um Raub. Im Menschen gibt es etwas, das ihn gerne morden lässt.
So formuliert es im Jahr 2000 ein Überlebender des Aufstands im Warschauer Ghetto, den Bikont zitiert. Er äußerte sich auf einer Podiumsveranstaltung. Diskutiert wurde dort das kurz zuvor erschienene Buch Nachbarn des Historikers Jan Tomasz Gross. Dies hatte die Geschehnisse in Jedwabne umfassend thematisiert und dabei die lokale Bevölkerung für den Mord verantwortlich gemacht. Unter Aufsicht aber keiner aktiven Teilnahme der NS-Besatzer. Das Buch löste in Polen heftige Debatten aus und erschütterte die dominante Eigenwahrnehmung als schuldlose Opfernation. Für Anna Bikont war dies ein Anlass, noch tiefer zu graben. Sie begann eigene Recherchen und beschloss, den Massenmord und seine Ursachen abermals zu rekonstruieren und zu untersuchen, welche Erinnerung daran in Jedwabne vorherrscht. Dafür wertete die Autorin, selbst Jüdin, große Mengen Archivmaterial aus. Vor allem aber reiste sie immer wieder nach Jedwabne und die umliegende Gegend. Die Gespräche, die Bikont führte, sind bezeichnend. Darunter mit Kazimierz Laudański, dessen zwei Brüder Ende der 1940er Jahre für ihre aktive Teilnahme am Pogrom zu Haftstrafen verurteilt wurden.
Früher oder später hätten die Deutschen alle umgebracht. Aber man zieht die Polen hinein und ausgerechnet meine Brüder. Ich treffe mich mit ihnen, weil man Wunden nicht unnötig aufkratzen soll. Unser Volk zu Verbrechern zu machen, hat keinen Sinn. Für eine Kampagne ist es jetzt, da das jüdische Finanzkapital Polen angreift, nicht die richtige Zeit.
Bikont stellt fest, dass dies keine Einzelmeinung ist. Während parallel zu ihren Recherchen auch das polnische Institut für nationales Gedenken das Massaker neu untersucht, erlebt Bikont, wie die meisten Bewohner die damaligen Ereignisse bagatellisieren. Dies wird auch medial von patriotischen Stimmen befeuert. Aus Quellen geht hervor, wie tief der Antisemitismus historisch in der Region verwurzelt war, maßgeblich befördert von der katholischen Kirche. Jüdischen Einwohnern wurde außerdem Kollaboration mit sowjetischen Besatzern um 1940 herum vorgeworfen, fast immer zu Unrecht. Unter anderem dank Zeitzeugen, die oft anonym bleiben wollen, skizziert Bikont, beklemmend, detailliert, was im Juli 1941 dann tatsächlich passierte.
Viele, die mitmachten, waren 17 bis 19 Jahre alt. Aus einem Kanister verschütteten sie eine Flüssigkeit und die Scheune fing sofort Feuer. Dieser durchdringende Schrei steckt die ganze Zeit in mir. Warum ich als Mädchen hingegangen bin, weiß ich nicht. Wohl nur deswegen, um heute die Wahrheit zu bezeugen.
Bikonts Buch besteht aus zwei parallelen Handlungssträngen. Die historische Perspektive lässt sie zum Beispiel anhand von Erzählungen Überlebender oder deren Nachkommen aufleben, die sie etwa in Costa Rica und Israel aufspürt. Dazu beschreibt sie in der Gegenwartsform teils sehr persönlich die Eindrücke ihrer Recherchen und die sich entfaltende Debatte um das Erbe von Jedwabne. Wie schwer sich viele in Polen damit tun, stellt sie auf der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Massakers fest, die sie selbst besucht.
Im Gästebereich kann man bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur mit der Lupe suchen. Höhere Vertreter der Kirche fehlen ganz.
Auch wenn Anna Bikont ihr Buch vor etwa 15 Jahren schrieb, ist es wieder aktuell. Antisemitismus ist in Polen unter der PiS-Regierung weiter ein Tabuthema. Das Buch ist aber kein Aufruf, mit dem Finger auf Polen zu zeigen. Vielmehr arbeitet Bikont heraus, wie Mechanismen des Hasses und der Ausgrenzung von Minderheiten allgemein funktionieren und wozu sie führen können. Der fast überbordende Detailreichtum schmälert die Erkenntnisse deshalb nicht. Ebenso wenig, dass die Lektüre ein Vorwissen zur Geschichte Polens voraussetzt. Maßgeblich sind aber etwa Aussagen der wenigen, die 1941 in Jedwabne ihre jüdischen Mitbürger retteten, sowie Stanisław Ramotowski, einer von Bikonts Protagonisten. Er spricht eine zeitlose Mahnung aus, sich dunklen Kapiteln der Vergangenheit offen zu stellen.
Schlaftherapie bringt uns der Heilung nicht näher. Fast unbemerkt ist es in Polen zu einer Infektion mit Antisemitismus unter der jungen Generation gekommen, die weder über entsprechendes Wissen noch Erfahrungen verfügt. Es ist Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen.
Ein Zitat aus dem Buch »Wir aus Jedwabne – Polen und Juden während der Shoah« von Anna Bikont, in der Übersetzung von Sven Selmer, im jüdischen Verlag bei Surkamp erschienen, 699 Seiten, 34 Euro. Die Corona-Pandemie macht es immer deutlicher. Unser Modell des Gewinnstrebens funktioniert im Gesundheitssystem nicht so recht. Beziehungsweise untergräbt es Strukturen, die essentiell wichtig sind. Umeswaran Arunagirinathan ist Arzt, arbeitet als Herzchirurg in Bremen und hat gar nichts dagegen einzuwenden, dass die Behandelnden auf die Kosten achten und dass sich Therapien auch tragen müssen. Aber die Blüten, die der Kapitalismus im Gesundheitswesen trägt, prangert er an. Im Buch »Der verlorene Patient«, das Nikolaus Nützel für Andruck gelesen hat.
Man hört immer wieder förmlich das Piepsen und Klopfen medizinischer Apparate, wenn man sich durch das Buch mit dem Titel »Der verlorene Patient« hindurchliest. Etwa wenn der Autor schildert, wie er sich einmal ziemlich geärgert hat, als er zu einem Notfall in der Privatstation seines Krankenhauses gerufen wurde. Da sei ihm endgültig klar geworden, wohin es führen kann, wenn Privatpatienten mit hübschem Mobiliar und optisch ansprechenden Abdeckungen für Steckdosen umsorgt werden und medizinische Fragen in den Hintergrund treten.
Zwei Ärzte und ich rennen mit einer Anästhesieschwester dorthin, den Notfallwagen dabei, und kommen in das Zimmer kaum rein. Alles vollgestellt mit luxuriösen Extras. Der Lesesessel steht im Weg, der Wagen hakt sich fest. Der Kardiologe quetscht sich vorbei, will ein Herzultraschall machen. Wo ist die Stromzufuhr? Wir suchen eine Steckdose, finden sie irgendwo hinter einer Klappe. Es vergeht Zeit, bis wir zu dem kommen, worin unsere eigentliche Aufgabe besteht, den Menschen zu retten. Wir haben einen absoluten Notfall und verheddern uns im Komfortgedöns. Das ist ein Beispiel dafür, wie der Sinn des Ganzen verloren geht, wenn man die falschen Prioritäten setzt.
Umeswaran Arunagirinathan, der seinen für deutsche Zungen etwas schwierigen Namen gerne einfach auf Umes verkürzt, ist mit 13 Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen. Er hat hier Abitur gemacht und Medizin studiert. In den vergangenen 18 Jahren hat er an verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Arzt sei immer sein Traumberuf gewesen, erzählt er auch im Gespräch nach einer 24-Stunden-Schicht noch voller Begeisterung. Aber er hat auch eine Botschaft, die über seinen Arbeitsplatz hinausgeht.
Ich bin vom Herzen ein Mediziner, aber ich liebe die Politik. Ich war immer schon ein Kind oder jetzt erwachsener Mann, der nicht Dinge zusehen kann. Ich muss immer mitgestalten. Ich kann nicht einfach zuhören, nein, ich muss melden, ich muss mitsprechen. Ja? Ich habe eine Klappe und die mache ich auch ständig auf.
Und die Klappe aufmachen will Arunagirinathan, um Grundkonstruktionsfehler anzuprangern, die er im deutschen Gesundheitswesen sieht. Weil er sich aber auch 28 Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland beim Klappe aufmachen ab und zu in den Fallstricken der deutschen Grammatik verheddert, hat ihm sein Verlag die deutsche Texterin Doris Mendlewitsch an die Seite gestellt. Mit ihr gemeinsam findet der Arzt eine Sprache, in der er lebhaft und manchmal sogar packend über seinen Beruf erzählt und gleichzeitig eine klare sachliche Diagnose stellt. Die immer stärkere Ausrichtung auf marktwirtschaftliches und betriebswirtschaftliches Denken sei verhängnisvoll für die Gesundheitsversorgung.
Der Arzt wird zum Dienstleister, die Medizin wird zunehmend zum Lieferanten. Sie dient dazu, ein Produkt namens Gesundheit zu fabrizieren. Dass das funktionieren könnte, ist jedoch ein Irrglaube.
Vor allem das Abrechnungssystem nach Fallpauschalen, auf Englisch Diagnosis Related Groups, kurz DRG, hält Arunagirinathan für einen Irrweg. Mit verschiedenen Beispielen aus seinem eigenen Klinikalltag macht er klar, warum sich auch Patienten und Nichtmediziner mit diesem sperrigen und trockenen Konzept auseinandersetzen sollten. An jedem einzelnen Tag wird mehr als 1 Milliarde Euro im deutschen Gesundheitswesen bewegt. Doch das Geld müsse so eingesetzt werden, dass die Menschen möglichst viel davon haben, sagt Aruna Girinathan.
Ich möchte wirtschaftlich denken und ich bin auch dafür, dass Mediziner zukünftig und langfristig wirtschaftlich denken. Wir müssen wirtschaftlich denken, damit wir auch sozial langfristig handeln können. Aber wenn die Wirtschaft unser Handeln bestimmt, dann hat der Patient verloren.
Aruna Girinathan ist bei weitem nicht der erste Buchautor, der diese Diagnose stellt. Und es gibt sicher eine ganze Reihe von Menschen, die noch mehr Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Medizinbetriebs oder der Gesundheitsökonomie mitbringen, wenn sie das deutsche Gesundheitswesen beschreiben und bewerten. Aber der Herzchirurg hat einen besonderen Blick, was auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun hat. Als er noch in Sri Lanka lebte, sei seine ältere Schwester im Alter von 12 Jahren an einer Nierenkrankheit gestorben, die in einem Land wie Deutschland wahrscheinlich hätte geheilt werden können, schreibt er. Als seine Eltern ihn als 12-Jährigen auf die Flucht nach Deutschland schickten, die 9 Monate quer durch Asien und Afrika dauern sollte, habe seine Mutter ihm mit auf den Weg gegeben, er solle Arzt werden, was ihm auch gelang. Aus seinen Erzählungen spricht deshalb auch durchgängig viel Optimismus, in seinem Buch ebenso wie im direkten Gespräch.
In unserem Land, hier in Bremen, bei mir vor der Tür, wenn jemand hier umfällt, es ist nicht mal notwendig, dass er eine Versicherungskarte hat. Es ist völlig egal, wie alt er ist. Dieser Mensch wird maximal versorgt. Er bekommt sogar eine Herzoperation. Und dafür bin ich froh und dankbar, dass ich in diesem wunderbaren Land lebe, in diesem System.
Gedanken darüber, wie die Menschen gut zusammenleben können, hat sich Aruna Girinathan schon in anderen Büchern gemacht, in denen er seine Flucht aus Sri Lanka und sein Hineinwachsen in die deutsche Gesellschaft beschreibt. Inzwischen aber ist ihm beim Thema Zusammenhalt eines besonders wichtig, dass diejenigen, die krank sind, die Hilfe und Pflege brauchen, diese Hilfe und Pflege auch bekommen.
Mein Ziel ist es, dass in der nächsten Bundestagwahl das Gesundheitspolitik eine wesentliche Rolle spielt.
Eine Nebenwirkung oder auch Hauptwirkung der Lektüre von Der verlorene Patient kann es sein, dass man das als Leser hinterher ähnlich sieht. Wobei das Buch den Leser vielleicht zu einem etwas kritischeren Patienten macht, nicht aber zu einem ängstlicheren.
Nikolaus Nützel war das über Der verlorene Patient, wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht. Von Umeswaran Aruna Girinathan, Co-Autorin Doris Mendlewitsch, verlegt bei Rowohlt Polaris, 222 Seiten, 16 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem aktuellen Buch des Wirtschaftsjournalisten Alexander Hagelücken, Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Mein Name ist Katrin Stöbesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.